Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 10. Juni 2013 zum Thema Wie und warum erzeugen wir Galliumnitrid-Kristalle? Zu Gast ist Alberta Bonanni, Physikerin, Professorin für Halbleiter- und Festkörperphysik an der Johannes Kepler Universität Linz. Gastgeber ist Alexander Wilhelm.
Ja, herzlich willkommen, Damen und Herren. Heute Abend im Kepler-Salon. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einem spannenden Thema. Vorab noch ein paar kleine Informationen. Sie können während der gesamten Veranstaltung hinten bei dem Barbetrieb von Gastronomie Keinzel Getränke holen. Es wird audiell nach hinten übertragen, also Sie versäumen nichts. Möglicherweise kommt der Herr auch vorbei und nimmt Bestellungen entgegen. Die meisten von Ihnen kennen es vermutlich schon. Wir haben ja immer im Anschluss an den Vortrag auch einen Gesprächsteil. Wenn wir dann dazu kommen und Sie eine Frage haben, würde ich Sie bitten, dass Sie warten, bis Sie das Mikrofon bekommen, weil wir sämtliche Vorträge und auch die Diskussionen aufzeichnen, damit sie dann später im Internet, im Archiv abgefragt und nachgehört werden können. Darum wäre es sehr wichtig, dass Sie da auch auf das Mikro warten, damit Ihre Frage auch aufgezeichnet werden kann. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm, ich habe schon einige Moderationen hier gemacht. Ich bin Professor in Hagenberg im Bereich Digital Arts. Das ist ein Bereich, da beschäftigen wir uns mit Animationen und Spielen und teilweise auch mit wissenschaftlicher Visualisierung, was mir immer sehr entgegenkommt, weil ich prinzipiell eine recht starke Affinität zur Naturwissenschaft habe. Und daher freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast. Alberta Bonanni ist Physikerin, ist viel um die Welt gereist, landete schließlich und endlich hier in Linz, ist Professorin an der JKU und wird heute über ein sehr spannendes Thema reden. Sie sehen es hier vorne schon, wir bewegen uns heute in einem Bereich sozusagen zwischen den allerkleinsten und den ersten größeren Strukturen. Und was man damit unter anderem tun kann, ist eben Galliumnitrid-Kristalle züchten. Der eine oder andere könnte schon davon gehört haben. Es ist eine der Schlüsseltechnologien, auf denen LEDs basieren und natürlich auch viele andere Entwicklungen. Ich begrüße ganz herzlich, danke, dass Sie sich Zeit nehmen, uns von Ihrer Forschung zu erzählen.
Dankeschön. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr, mit Ihnen heute hier zu sein. Und ich sollte Ihnen ein bisschen erklären, wie und wieso wachsen wir Galliumnitrid-Kristalle. Aber ich werde mehr auf diese Wieso fokussieren, weil für wie, ich bräuchte meine Maschinen. Und das war ein bisschen schwierig heute. Galliumnitrid, wenn ich würde sofort mit Galliumnitrid anfangen, das wäre ein bisschen fad und langweilig. So, ich habe was anderes gedacht. Wir sollten, schauen, was Kristallen sind. Aber ganz schnell. Alle von uns kennen manche Phasen von Materie. Die Materie kann ein Gas sein, keine Flüssigkeit, ein Festkörper. Es gibt auch exotische Phasen von der Materie, aber das ist nicht. Wir werden heute nicht drüber sprechen. Diese Festkörper könnten amorph sein, so ganz ungeordnet, oder kristallin. Was ist ein Kristall? Es gibt viele Definitionen, aber wir könnten sowas nehmen. Ein Kristall ist ein Festkörper, dessen Bausteine, Atome, Ionen oder Moleküle nicht zufällig, sondern regelmäßig in einer Struktur angeordnet sind. Und Kristalle sind wirklich faszinierend und sind überall. Wir haben Zucker ist ein Kristall, Salz ist ein Kristall. Es gibt wirklich beeindruckende Kristalle. Es gibt eine Höhle in Mexiko. Nica wurde in 2002 entdeckt. Und diese sind riesige Kristalle, natürliche Kristalle, bis zu 10 Meter lang und ist wirklich etwas Besonderes. Aber diese sind auch Kristalle. Und nicht nur wir sind von Kristalle fasziniert, auch wir sind 2 Schritte entfernt von Adolf Stifter, er war auch von Kristalle fasziniert. Wir alle von Ihnen kennen besser als ich die Untersteine, Turmalin ist drinnen, der Bergkristall ist drinnen. Und Schneeflocken sind auch Kristalle. und Schneeflocken auch sind wunderschöne Beispiele von Kristallen, weil man sieht wirklich, wie die Thermodynamik funktioniert und wie die Thermodynamik, die klassische Thermodynamik, wichtig ist für die Kristallzüchtung. Es gibt viele verschiedene, Sie wissen, alle Schneeflocken sind unterschiedlich. Es gibt nicht zwei Schneeflockenkristalle, die gleich sind, aber sind alle perfekt. Und alles wirklich ist genug, dass wir ein bisschen die Temperatur, den Druck und das Volumen, diese sind klassische thermodynamische Größe, wir ändern das ein bisschen und wir bekommen andere Kristalle. Und eigentlich unser Johannes Kepler hat die Schneekristalle untersucht und geschaut, wie sie strukturiert sind und wie sie funktionieren. Und hat in 1611, so war die Zeit vor der Linzer Zeit, wenn ich nicht mich täusche, ist später hier gekommen, richtig. Aber er hat in seine berühmte über die sechseckigen Schneeflocken seine Keplersche Vermutung. Diese war eine Vermutung damals. So, er hat gesagt, wenn wir nehmen so ein Kristall, ein kubisches, das ist ein kubisches Kristall, ja, diese sind die Atomen und die Atomen, wir werden später sehen, sind verbunden. Ja? Wenn wir ein Atom da bei jede Fläche von diese Quadrate, wenn wir ein Atom da stellen würden, wir hätten die, was er sagt, die dickeste Kugelpackung möglich. Aber damals war es nur eine Vermutung, wurde viel später demonstriert. Kristalle sind auch, wir verwenden Kristalle für Schmuck und alles besteht aus Atomen, wir wissen. Ne? Besteht aus Atomen, alle von Ihnen kennen die Periodensysteme der Elemente und wir werden heute über Gallium und Stickstoff sprechen. Ja? So Sie sehen auf der rechten Seite, das funktioniert nicht auf diese Schirm, aber kann ich aufstehen?
Ja klar.
Ja, vielleicht ist leichter. So, Gallium ist da und Stickstoff ist da. Ja? So, die Kombination von den zwei. Und wir werden auch sehen, dass es sehr flexibel ist. Dieses Materialsystem ist sehr flexibel. Wir können sehr viel tun. So, die moderne Informationstechnologie ist eigentlich auf Silizium basiert. Und mit Silizium, wir können wirklich viel machen. Ja? Alle Chips, alles, was in unseren Computern ist, ist auf Silizium basiert. Und Silizium ist ein wunderschönes Material, ist auch ein Halbleiter. Wir werden später ganz kurz sehen, was ein Halbleiter ist. Nur Silizium macht kein Licht. Das ist ein bisschen ein Nachteil von Silizium, vielleicht der einzige Nachteil. Es gibt andere Kristalle, die in der flexiblen Elektronik verwendet werden. Diese sind meistens organische Kristalle. Alle unsere Lasers, das ist, was ich hier habe, ist ein roter Laser. Es gibt auch ein kleines Kristall da. Ja? Nur das ist nicht auf Galliumnitrid basiert, hat Arsen drinnen. Ja? So, nicht gut. Nein. Fotodetektoren auch sind zurzeit meistens auch auf Kristallen basiert. Es gibt auch keine Kristalle, diese kleinen Kristalle. Ich denke, ich lerne nicht. Das sieht nicht, ja. Kleine Kristalle, die Licht zum Beispiel detektieren oder elektromagnetische Welle oder was wir wollen. Und es gibt auch exzeptionelle Materialien, so wie diese Graphen. Graphen hat nichts mit Galliumnitrid zu tun, aber ist extrem interessant. Dieser extrem interessant wurde in 2010 den Nobelpreis gegeben zu der Ära Gaim und Novoselov. Sie kommen aus Russland, aber sie arbeiten in England. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil 70 Jahre lang man hat geglaubt, diese Anordnung von Kohlenstoffatome, so zweidimensionale, wirklich eine ganz dünne Schicht. Ja, man hat geglaubt, das ist nicht möglich. Und alles nur, weil ein Theoretiker, ein großer Theoretiker, ja, vor 70 Jahren, hat gesagt, ist nicht stabil, sowas ist nicht stabil. Und alle haben ihm gefolgt. Ja. Er war wirklich ein sehr großer Theoretiker. Nur damals hat keine, die Technologie war nicht so so entwickelt und so weiter. Aber das ist manchmal wir denken nicht genug. Jemand sagt was und dann ja, wir denken stimmt oder wir lesen etwas. Ja, weil es dort geschrieben, so stimmt. Na, stimmt nicht. Und die zwei Herren einfach, sie haben ein großes Stück Graphit, was wir in der Stift haben, ja, zum Beispiel. Ein Stück Dixo. Mit einem Stück Dixo, sie haben nur eine dünne Schicht von dieser Graphit entfernt, ja, und das war Graphin, ja. So, das ist, was wir 70 Jahre lang geglaubt haben, stimmt nicht. So, das ist auch möglich. Und wird schon verwendet, drum, sie haben den Nobelpreis bekommen. In 5 Jahren waren schon Bauteile da und Geräte.
Das ist ja auch eines der stärksten Materialien.
Oh ja, weil normalerweise, Materialien zu entwickeln, man braucht sehr lang. Nur man muss denken, dass diese Graphen, man hat 70 Jahre lang theoretisch untersucht. Und das ist ein Vorteil. Also man hat viel über Graphen gewusst. Und dann ist ganz einfach, weil es nur Kohlenstoff sind. Kohlenstoff, Atomen, das ist dreidimensional, so ist nicht einfach. Aber wenn Sie das projizieren, sind 6 Kohlenstoffatome, ja, in so ein Bienenwabe, ja, genau. Und so ist nur Kohlenstoff ganz, ganz einfach, und, ja, man hat viel drüber gewusst. So, ich sollte auch Ihnen sagen, wie wir erstellen unsere Kristallen. Und ich habe gesagt, das ist ein bisschen vielleicht nicht so einfach hier, aber das wurde Anfang war 1902, ja, wenn diese erste Maschine entwickelt wurden, war der Verneuil in Frankreich und er wollte künstliches Saphir machen, ja? Und das hat er gemacht. Wie funktioniert? Ist irgendwie ganz einfach. So, es gibt eine, weil wir haben gesagt, Kristalle sind etwas angeordnet, aber wir müssen von etwas anfangen. Wir fangen an normalerweise von etwas, das nicht angeordnet ist. So, diese Materialien gibt's. Wir brauchen zum Beispiel zum Saphir zu machen, wir brauchen Aluminium und Sauerstoff. Nichts anderes im Prinzip. Und dann, wenn wir etwas, zum Beispiel Chrom drinnen, ja, bringen ein bisschen Chrom, ein paar Atomen Chrom, dann ändert sich die Sachen. Wir haben Rubin zum Beispiel. Ja. Aber gut. Ist nur Chrom dabei. Wie eingebunden. Eingebunden. Das sind Defekte. Diese Chrom ist nicht viel Chrom drinnen, sind diese Chrom-Defekte und dann die kommt drauf an, wie viel wir reinbringen, dann auch die Farben ändern sich. Und wie eingebunden ist, macht auch das Kristall mehr perfekt oder weniger perfekt. Weil wenn wir etwas reinbringen in unseren Kristall, muss man aufpassen. Wenn wir nehmen etwas weg hier, und wir wollen, dass perfekt bleibt, wir sollten wieder da reinbringen. Nur diese Kristalle, und da spielt die Thermodynamik sehr viel. Weil sehr oft diese Atome, ja, es kommt drauf an, was sie wollen. Zum Beispiel, was wir machen, Sie werden später sehen, wir bringen in unser Galliumnitrid magnetische Elemente. Und wir bringen rein weniger als 1%. Und das macht schon einen riesen Unterschied. So, diese waren die erste Anlage, um Kristalle zu wachsen. Man hat wirklich große, sehr hohe Temperaturen gehabt, war ein etwas amorphes, war Aluminium und Sauerstoff. Und Wasserstoff hat alles geholfen. Und dann von einem kleinen Stück, ja, von einem kleinen Stück Kristall, dann entwickelt sich das der Rest, ja, der große Kristall. Und diese sind eigentlich die Prozesse, die noch jetzt in der modernen Technologie verwendet werden. Zum Beispiel alle diese Siliziumstücke, die wir in unseren Computern verwenden, werden so gemacht. Das ist ein anderes Verfahren, ist das sogenannte Kruczalski-Verfahren, wurde in Polen entwickelt und ist eine Variante. Ja, von der früheren und wird jetzt noch verwendet. Nur schaut anderes aus. Jetzt alles ist sauber, weil wir müssen sehr präzise, sehr kleine, sehr saubere Bauteile bauen. So sind die Leute mit Maske und so weiter. Und das ist, Entschuldigung, ich werde wieder aufstehen. Ja. Ja. So, wenn Sie einen Kristall wachsen, Sie bekommen einen großen Kristall für die Siliziumindustrie. Sie werden am Anfang sowas bekommen. Und dann, das wird in Scheiben geschnitten, in sehr dünne Scheiben. Auf diese dünnen Scheiben, dann, wie auch immer, Sie werden Nanostrukturen, winzig kleine Strukturen dann erstellen und winzig kleine Bauteile. Und das ist, was wir machen. Das schauen unsere Sachen. Diese sind Bilder, die wir mit dem Mikroskop machen eigentlich. So, wir sprechen nicht mehr über Kilogramm oder Meter oder Kubikdezimeter. Wir sprechen über Nanometer. Und Sie alle wissen, dass ein Menschenhaar ist 90.000 Nanometer ungefähr. So, es sind ganz, ganz winzig kleine. Und da wir arbeiten wieder an der Grenze zwischen, wir haben früher gesagt, wirklich an der Grenze zwischen klassische makroskopische Thermodynamik und die Quantenmechanik. Weil wenn Sie winzig kleine Strukturen machen, die klassische Physik gilt nicht mehr. So, wir brauchen die klassische Thermodynamik, wenn wir unsere Kristalle machen, weil wir, ist wirklich wirklich ein ganz feines Spiel zwischen Druck, Temperatur, Volumen und so weiter. Aber dann, wenn wir unsere kleinen Kristalle gemacht haben, sind so klein, dass wenn wir schauen, was passiert zum Beispiel mit den Elektronen, was mit den optischen Eigenschaften zum Beispiel, dann wir müssen einen Schritt weitermachen. Dann wir gehen wirklich in Richtung Quantenmechanik, nicht nur in Richtung. So, das waren die, waren schon vor mehrere Jahre, mehr als 40 Jahre. Wieso wachsen wir Galliumnitrid? Alle von Ihnen wissen schon in 1880, der Herr Edison hat die Patent für die klassische Standardglühbirne, ja, gemacht. Nur seit September 2012 alle klassischen Glühbirnen sind verboten. So, wir müssen Alternative finden. Eine Alternative, wie wir wissen, sind die Kompaktleuchtstofflampen, besser bekannt als Energiesparlampen, sind schon gut, in dem Sinne, dass ja, sie haben eine Lebensdauer länger. Bitte? Oh ja, ich meine, es gibt jetzt, dass man muss, ja, das ist eine ganz eigene Geschichte. Ja.
Entschuldigung, wir haben nachher Publikumsdiskussion, dann können wir da gerne darauf zugreifen. Wir sind jetzt momentan eigentlich beim Vortrag.
Ja. Nur ich wollte nur das erwähnen, ganz, ganz kurz, dass in diesen Energiesparlampen es gibt zum Beispiel, ja, es gibt Quecksilber drinnen und das ist nicht wirklich gut, ja, für die Menschen. Dann, ja, Lebensdauer ist eine normale Glühbirne ist 1000 Stunden ungefähr, eine Energiesparlampe, ja, man sagt so, ja, 10.000 Stunden. Aber die Erstellung von dieser Lampe ist sehr aufwendig und auch der Entsorgungsprozess ist sehr aufwendig. Ja, so wir mögen diese Dinge auch nicht. Aber das mögen wir. Ja? Die Leuchtdioden. Die Leuchtdioden sind auf Galliumnitrid basiert. Aber ich will keine Werbung machen, weil das ist nicht mein Feld. Ich habe nichts mit Beleuchtung zu tun oder nichts anderes. Wirklich, ich möchte nur Ihnen zeigen, wie flexibel dieses Material ist, von den optischen Eigenschaften. Das sagt Ihnen vielleicht gar nichts, aber diese sind alle Materialien, die von Galliumnitrit stammen. Das ist Galliumnitrit. Wenn wir statt Gallium Aluminium reinbringen, und Aluminium ist auch etwas, das man kann überall finden, ja? Wir ändern viel schon die Eigenschaften. Und das ist der sichtbare Bereich. Ja, so, wir bewegen uns zwischen 420 und 780 oder wie auch immer Nanometer. Und das ist zwischen Blau und Rot. Aber Sie wissen auch, für viele medizinische Anwendungen zum Beispiel, wir brauchen auch Ultraviolett und Infrarot. Und Sie sehen hier, wenn wir ändern, ja, die sind auch Nitride. Und wenn Sie gehen vom Galliumnitrit zu Aluminiumnitrit, Sie gehen nicht direkt. Ja, ist nicht, dass Sie nehmen, wenn diese ist nicht die Struktur von Galliumnitrit. Ja, ist nicht kubisch Galliumnitrit. Aber wir nehmen an, ist kubisch. Ist komplett falsch. Aber besteht auf zwei Arten von ist hexagonal, aber das Wort sieht. Aber dann wird wirklich ist nicht interessant für uns heute. So, aber Galliumnitritkristall besteht auf zwei Arten von Atomen, Gallium und Stickstoff, wir haben gesagt. Wenn wir wollen Aluminiumnitrit, wir sollten alle Atome, die Stickstoff sind, da lassen und Gallium weg und Aluminium reinbringen. Aber alle. Nur wir machen auch etwas in dazwischen. Wir nehmen nur manche von diesen Galliumatomen weg und wir bringen Aluminium drinnen. So, wir haben Aluminium-Galliumnitrit. Und diese Aluminium-Galliumnitrit hat Eigenschaften, die in dazwischen sind. So, wir werden ein Licht machen, die schon mehr ultraviolett ist als Galliumnitrit, aber weniger ultraviolett ist als Aluminiumnitrit. Und kommt darauf an, welche Anwendungen wir wollen. Und das Gleiche mit Indium. Mit Indium, es gibt ein bisschen Probleme, weil schaut so aus, dass alle Reserve von Indium in der Welt werden in 2025, man sagt, aus sein. So, wir müssen auch da etwas anderes finden. Und dann, das ist, wir arbeiten dran und Sie werden am Schluss sehen, dass, ja, wir haben etwas erfunden. So, wie gehen wir in Richtung Rot und Infrarot, wenn wir nicht Indium wollen? Gut, so wir machen unsere lichtemittierenden Dioden, alle auf Nitride basiert. So funktioniert es sehr gut in Ultraviolett, Violett, Blau, Grün, mit Rot. Wir müssen noch, und das ist sehr schlecht, wir müssen noch diese verwenden, ja, diese mit Arsen drinnen. Und wir wollen das vermeiden. Wieder diese Dinge. Ja. Und diese sind die anderen Materialien, die für optische Anwendungen verwendet werden. Und Sie sehen, dass die sind alle da. So, sie gehen nicht so weit in Ultraviolett und sie gehen nicht so, in Infrarot ist schon besser, aber in Ultraviolett wir sind sehr beschränkt mit anderen Materialien. Plus sind alle bedenklich, weil wenn Sie Cadmium haben zum Beispiel drin oder Arsen, das ist nicht gut. Ja, wir müssen diese Sachen weg irgendwie. Mit Galliumnitrit wir können und wir machen auch High Electromobility Transistors, so sehr gut für High Power, wenn wir wollen wirklich viel Leistung und Galliumnitrit ist auch sehr resistent, ja, ist sehr bis sehr hohe Temperaturen. Wir erstellen Galliumnitrit bei mehr als 1000 Grad, so ist sehr stabil. Zum Beispiel Polymere oder andere ja organische Kristalle sind sehr schön, sehr flexibel. Sie haben wunderbare optische und elektronische Eigenschaften, aber sie sind sehr empfindlich zu der Temperatur. Und wir wissen, unsere Computer werden ein bisschen Eis, ja, und warm. Und wenn lokal zu mehr als 200 Grad etwas geht, ein Bauteil geht, die organischen Materialien können und haben Schwierigkeiten. Unser Galliumnitrit ist sehr, sehr resistent. Und diese sind unsere, sind Beispiele von unserer Maschine, wie Maschinen, wie wir Galliumnitrit erstellen. Mit diesem Verfahren, man kann nicht nur Galliumnitrit oder die Nitrite, sondern viele, viele Metalle und viele Halbleiter. Wir werden kurz jetzt sehen, was Halbleiter sind. Und diese sind große Maschinen, die in der Industrie verwendet werden. Und Sie sehen, man kann viele, viele Scheiben, auf diese viele Scheiben wachsen. In unseren Maschinen, wir wachsen eine Scheibe nach der anderen. Aber, ja, wir sind froh. So schaut ungefähr so aus. Und wir schauen auch so ungefähr so aus, leider. Und das muss ich zeigen. Diese ist meine Gruppe oder fast meine ganze Gruppe. Zwei Mitglieder sind jetzt neu gekommen und ich bin sehr stolz auf meine Gruppe, weil es ist sehr, sehr international und sehr, sie arbeiten sehr komplementär, diese Leute. Und wir sind an der JKU, das ist der Science Park, wie Sie wissen, das ist unser Halbleiterphysikinstitut. So, mit Galliumnitrit, wir machen Licht. Das, aber viele machen Licht. Aber wir wollen was anderes machen. Wir wissen, dass in der konventionellen Elektronik auf Silizium basiert, alles funktioniert mit Elektronen. Die Elektronen, wir schauen, wir verwenden die Elektronen, um Informationen zu übertragen oder zu speichern und so weiter. So, wir schauen, wo diese Elektronen gehen. Aber Elektronen, die Ladung von den Elektronen ist nicht alles, was die Elektronen haben. Die Elektronen rotieren auch. Ja? Und die Elektronen können so rotieren oder können so rotieren, in eine Richtung oder in die andere Richtung. Das ist sogenannte Spin. Für manche ist das sehr grobe vielleicht Erklärung. Aber ist so. So, was wollen wir machen? Und das wir machen, ist sogenannte Spintronik, Spin-Elektronik. Wir verwenden die Ladung und auch dieses sogenannte Spin von Elektronen. Und Sie können ja das verstehen, wenn ich so rotiere, ich habe 0, wenn ich so rotiere, ich habe 1. So, ich kann eine Logik bauen. Ich kann in meine Computer verwenden zum Beispiel. Sie wissen, dass die Computer sprechen in 0101. 01. Ja, für diese für Bauelemente auf dieser Spintronik basiert already schon der Nobelpreis in 2007 wurde gegeben zu der Fiat und Grünberg, aber sie haben und viele von unsere Computern funktionieren so mit Metalle. Sie haben mit Metalle gearbeitet. Aha. Aber wir arbeiten mit Halbleiter. Was konnten mehr die Halbleiter machen? Die Halbleiter sind im Prinzip besser geeignet für Transistoren und wir wissen, dass wir brauchen viele Transistoren, viel mehr resistent bei Bestrahlung. Und wenn wir wollen zum Beispiel Geräte in der Weltall oder wir müssen auch das berücksichtigen. Für High Power und viel schnelle Anwendungen. Wir haben mit Halbleiter mehr Möglichkeiten. Ja? Und man kann auch integrieren sehr gut in unsere Siliziumtechnologie. Wir können Silizium ist Halbleiter und wir können andere Halbleiter dazu bringen. So, diese sind die Ideen, diese sind die Bauteile, die wir machen möchten, nicht so aus Metalle, sondern aus Halbleiter. Diese sind ganz kurz, diese sind Metalle. Wie funktionieren Metalle? Sie haben die Kerne von den Atomen und rundherum ein See von Elektronen. Sehr, sehr grob. Und man kann wunderschöne Sachen machen mit Metallen, auch hier in Linz, wurde in der Zukunft jetzt auch gemacht. Und diese sind Halbleiter. Halbleiter sind andere. Diese Elektronen, die Kerne sind noch dort, aber diese Elektronen sind nicht mehr so frei, sich zu bewegen. Und Sie können denken, ja, dann, Sie haben eine Beschränkung, weil diese Elektronen sind nicht mehr frei. Nein, überhaupt nicht. Genau umgekehrt. Weil ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel mehr Elektronen dazu zu geben. In einem Metall, ich kann nichts machen. Ist so. Er ist so. Ich kann mit einem Metall sehr viel tun. Er hat schon viele Elektronen. Aber ich kann nicht mehr Elektronen dazu geben. Mit einer Halbleiter kann das immer machen. Und das ist ganz schön. Und plus, man kann Licht machen mit der Halbleiter, mit der Metalle, das ist nicht möglich. Und ich kann auch viel einfacher als bei Metall. Ich kann ein Atom wechseln, so ich kann dotieren. So ich habe zum Beispiel Silizium und Silizium macht kein Licht, aber ist ein Halbleiter. So ich kann etwas, das Licht macht, geben. Und dann mein Silizium wird auch Licht machen. Ja, man kann was anderes machen, das ist mehr unser Feld. Wir machen verdünnte magnetische Galliumnitrid-basierte Halbleiter. So wie gesagt, in einem Halbleiter ist sehr einfach, manche von den Atomen zum Wechseln mit was anderes. Und das ist, was wir tun. Wir nehmen manche von den Atomen, von Gallium eigentlich, ist leichter, und wir bringen da rein magnetische Atomen, Eisen oder Mangan oder Chrom. So, wir haben schon, Sie sehen schon, wir kombinieren optische Eigenschaften und magnetische Eigenschaften. Und wir können diese Dinge so machen, so ganz homogen verteilen diese neue magnetische Atome, oder wir können alle zusammen, alle nebeneinander und machen wirklich in den Halbleiter ganz kleine magnetische Elemente, magnetische, die sogenannten magnetische Nanokristalle, die wunderschöne magnetische Eigenschaften haben. Plus, wenn wir wir können auch verschiedene Atomen wechseln zusammen, und was wir machen, sind die sogenannte Komplexe. Komplexe sind nicht Nanokristalle, sind etwas noch kleinere. In der Nanokristalle, wir haben viele magnetische Atome zusammen. In der Komplexe, wir haben ganz wenige. So ist etwas in dazwischen. Ja? Zwischen einzelne magnetische Extraatome und diese, für uns Nanometer ist es schon etwas groß. So wir können Sie sehen. Wir können Licht machen mit Galliumnitrid. Wir denken, die nächste Generation von magnetischen Bauelemente. So die Kombination von den zwei. Und wir können, Galliumnitrid hat noch was anderes, wunderschön, ist biokompatibel. Ist nicht bedenklich. Es gibt Cäsium drin, kein Cadmium, keine andere komische Elemente, und plus ist hydrophil. So, es gibt die Möglichkeit, oder es gibt schon Sensoren auf Galliumnitrid basiert, es gibt die Möglichkeit auch mit Biomolekülen zum kombinieren. So, das ist sicher visionär. Das ist noch nicht die Realität und vielleicht wird nie die Realität. Aber unser Traum ist, die drei Welten zu kombinieren. So, die Optoelektronik, die magnetische Eigenschaften und die Biokompatibilität von diesem Material. Und das war, was ich Ihnen heute sagen wollte, und wir können vielleicht jetzt drüber sprechen. Und danke.
Ja, vielen Dank. Gut, ich würde einfach mal bei den Fragen beginnen. Ich glaube, da gibt es ja reichlich davon. Sie haben das vorhin gezeigt, Siliziumkristalle werden zum Beispiel gezüchtet, indem man ihnen einen Keim vorgibt. Das heißt, da ist schon irgendwie eine Matrix da.
Ist schon Matrix
Silizium da,
drinnen, ist schon eine Matrix von Silizium.
Und der
Silizium.
Rest passiert automatisch. Ist das
passiert nicht, nichts passiert automatisch.
Also was ich mir schwer vorstellen kann, ist sozusagen, wie kann man das wirklich so genau steuern, dass einzelne Atome an ihren Platz geraten. Sie haben gesagt, das ist ein Gewicht aus Thermodynamik und Sättigung.
Ist Thermodynamik. Ja, aber auch die Sättigung ist Thermodynamik. Hm? Ja, wenn Sie kochen Pasta zum Beispiel, ja, Sie wissen, dass Sie haben einen Topf mit Wasser und Sie geben Salz drin. Und Sie wissen, dass wenn zu viel Salz drinnen ist, irgendwann löst sich nicht mehr Salz. Die Kristalle bleiben. So, das heißt, sie sind sie haben zu viel Salz. Und so wachsen sie Kristalle. Sie müssen zu einer Situation kommen, wo sie zu viel von diesem Material haben. Und dann, sie fangen an, mit der Temperatur und mit dem Druck zu arbeiten. Ein wunderschönes Beispiel sind diese Höhlen in Mexiko. Diese waren komplett gefüllt mit Wasser und waren bei einer konstanten Temperatur von 50 Grad. Dann wurden entdeckt diese Kristalle, sie haben das Wasser weggenommen, die Sachen studiert, untersucht und jetzt sind wieder voller Wasser. Weil, wenn sie das Wasser wegnehmen und alles ja wächst nicht mehr und dann mit der Zeit ja zerfällt. So, sie brauchen wirklich bestimmte dann Werte von Temperatur, Druck und auch Volumen. Sie müssen genug vom Material haben und dann diese Kristalle entstehen.
Ist nicht so automatisch. Ja, aber sie wachsen dann von selber, wenn Sie die
dann entsprechenden Bedingungen machen. Dann sie wachsen von selber. Aber dann, sie enden in unserem Fall zum Beispiel. Wir sehen unser Galliumnitrit, weil wir haben die Möglichkeit auch wirklich zum Sehen mit Elektronen und mit Methoden auf Elektronen basiert und so weiter. Mit Diffraktometrie, so wirklich zum Sehen, während diese Kristalle wachsen, indirekt, ja, zum Sehen, wie sie wachsen, passiert, dass wenn sie ein bisschen ändern, die Parameter, so sie haben ein Fenster normalerweise. In diese Fenster von Druck, Temperatur und Volumen, dann die Sachen wachsen oder das Kristall wächst. Nur kommt darauf an, was sie wachsen wollen. Wollen sie ein Kristall so wie den Kristall wachsen, dann ist eine Sache. Sie wollen wirklich ein dickes Kristall machen. Ich weiß nicht, 100 Nanometer dick, 200, 300, 400, 1 Mikrometer. Dann sie brauchen bestimmte Bedingungen. Oder sie wollen ganz dünne Schichten machen. Dann ist was anderes. Dann sie müssen auch wahrscheinlich die Temperatur ändern oder den Druck in diese Reaktor. Oder sie wollen noch was anderes. Sie wollen kleine Quantum Dots, kleine an der Oberfläche, ja, kleine Nanokristalle machen, das ist noch was anderes. Aber die Thermodynamik, die hier die größte Rolle spielt.
Bei der Zucht.
Ja.
Ich habe es Ihnen vorher schon angedeutet, vielleicht können Sie es kurz versuchen, ich weiß, es ist nicht ganz sozusagen Ihr wesentlichstes Gebiet, aber wir haben vorhin kurz gesprochen über das Licht emittieren, weil ja LED ein Thema ist.
Ja.
Ob Sie vielleicht kurz nochmal darstellen könnten, wie überhaupt Licht dabei entsteht. Also wir kennen die klassische Glühlampe, wir wissen, die wird sozusagen erhitzt und durch die Erhitzung wird sozusagen Licht emittiert dann, weil es glüht.
Ja, okay, das ist anderes, andere Art von Licht.
Ganz anderes Licht.
Und
das ist jetzt eben die Frage, was ist bei der LED sozusagen der Vorzug? Warum leuchtet die trotzdem und wie leuchtet sie? Wenn Sie das kurz darstellen könnten, wäre
es so. In der Glühbirne, es gibt Metalle drinnen und sie machen Licht, weil sie heiß werden. So wie sie machen Feuer und wird sie wissen, kommt darauf an, wie heiß ist, die ist rot oder gelb oder blau oder weiß. Weiß ist der heiß und so weiter. Bei Halbleiter ist eine ganz andere Geschichte. Bei Halbleiter ist so, wir haben gesagt, bei den Metallen, sie haben die Kerne und rundherum sind alle diese Elektronen. Und sie bewegen sich. Aber nicht, man kann so denken, sie bewegen sich nur horizontal. Sie können so denken. Sie bewegen nicht vertikal. In einer Halbleiter ist ganz anders. In einer Halbleiter, Sie haben die Kerne, und diese Elektronen sind ursprünglich da unten. Aber Sie haben die Möglichkeit, diese Elektronen zu aufregen. Es gibt die Möglichkeit, die Elektronen ein bisschen höher zu bringen. Und kommt auf an, welche Halbleiter Sie haben, und nicht bei allen funktioniert, aber bei Galliumnitrid. Bei Galliumnitrid, dieser Sprung ist ziemlich hoch, sind 3,4 Elektronvolt. 3,4 Elektronvolt ist schon ultraviolett. Und was passiert mit diesen Elektronen, die da oben sind? Jetzt, wir haben sie angeregt, da oben. Was passiert? Sie bleiben nicht dort. Sie wollen nicht dort, weil das ist unnatürlich. Ja? Sie kommen wieder runter. Und wenn sie runterkommen, sie machen Licht. Und dieses Licht ist blau oder ultraviolett. Beim Galliumarsenid, dieses Ding da, diese rote Ding, ist Galliumarsenid drin. So hat eine sogenannte Bandlücke, so dieser Sprung ist viel niedriger. 1,2 Elektronvolt, 1,3 Elektronvolt. So ist viel kleiner. So, diese Elektronen, ich schaffe diese Elektronen zum Aufregen, sie gehen rauf und dann er will wieder runterkommen. Er kommt wieder runter. Aber der Sprung ist viel niedriger, so die Energie ist viel weniger und von ultraviolett ich gehe zu rot. Darum ich mache rotes Licht. Das ist die Alblei, aber nicht alle Albleiter sind so. Silizium, andere. Ja, ist nicht so einfach.
Gut, es gibt sicher auch im Publikum Fragen, wenn ihr ganz kurz bitten dürft. Sie waren jetzt gerade zuerst und dann kommt. Genau, also 1, 2 und 3.
Kann ich also mit Galliumnitrit alle Farben des Spektrums abbilden?
Nein. Nein, aber.
Kann ich nicht mischen?
Nein, mischen ist ungünstig. Bis jetzt, Sie können nicht. Sie können Ultraviolett, Violett und Blau und Grün. Mit Galliumnitrit alleine, Sie schaffen nur Ultraviolett. Aber mit Galliumnitrit, mit Aluminium, Sie schaffen Ultraviolett und so weiter, wie wir gesagt haben. Aber Sie haben gesehen, wir haben eine Grenze unten. Rot ist sehr schwierig zu machen. Aber wir haben, und das ist, was wir in der letzten Jahr eigentlich erfunden haben, wenn Sie Galliumnitrit mit magnetische Elemente trennen und auch mit mit Magnesium dazu, Magnesium ist auch, man findet Magnesium in der Natur, dann wir schaffen eine große Emission in Infrarot zu haben. Und das ist, was wir jetzt untersuchen. Ja, wir probieren Bauteile auf diesem Material zu erstellen. So dann, wir werden los mit diesem Indium, der bald weg ist, Arsen, weil Arsen mögen wir nicht, und wir hätten nur Gallium, Nitrit plus Magnesium, ist auch nicht schlecht, und plus Mangan. Und Mangan ist auch unbedenklich.
Das heißt, wenn ich das recht verstehe, wir haben heute noch Probleme mit Rotlichtanteil in den LED-Lampen.
Ja.
Die Wärme der LED-Lampen ist nicht noch so gegeben, wie wir es eigentlich bräuchten zum psychischen Wohlbefinden.
Kommt drauf an, wie Sie wohlfinden.
Wir brauchen mehr Rotlichtanteile.
Aber es gibt Rotlicht. Nur dieser Rotlicht ist auf Arsen basiert. Sie brauchen Arsen und ist wunderschön rot. Ja, aber wir wollen das nicht. Aber es gibt wunderschöne LEDs.
Mit der Forschung jetzt, wenn ich Sie recht verstehe, untersucht,
Das
Arsen zu ersetzen und den Rotanteil.
Ja. Oder wir machen zumindest. Wir machen das zumindest.
Okay, danke.
So, was der Herr da hinten?
Ja, Sie haben erwähnt, einen Vorteil des Galliumnitrids, das hohe Temperaturen aushält. Ein anderer Vorteil ist, dass diese Galliumnitrid-Transistoren viel schneller als die Silizium-Transistoren sind.
Ja.
Und ein Problem ist aber, das Galliumnitrid sozusagen zu züchten. Und einer meiner Söhne, der Uniprofessor in Zürich ist, hat mir von einer Arbeit von der ETH erzählt, denen es gelungen ist, ich glaube sogar ein Nationalkollege von Ihnen, auf diese schönen Siliziumwafer, die Sie gezeigt haben, Gallium wachsen zu lassen, ohne Probleme.
Oh ja, ohne Probleme ist nicht wirklich wahr.
Angeblich haben die das überwunden.
Ja.
Das soll jetzt gut funktionieren.
Ja, es gibt eine Riesenarbeit in den letzten mehr als 10 Jahren schon. Ist sehr schwierig, Galliumnitrid auf Silizium zu wachsen. Ja, aber es gibt eine große Aktivität, und am Anfang, es gibt wunderschöne Bilder, die Kollegen haben am Anfang, man hat wirklich komische Kristalle mit komischen Formen gesehen, von dieser Galliumnitrid auf Silizium. Aber es gibt wirklich, und auch viele Firmen investieren jetzt in Galliumnitrid auf Silizium, weil dann, man kann die zwei kombinieren. Alle Vorteile von Silizium, die ganze Technologie, was wir schon entwickelt haben, und kombinieren mit Galliumnitrid. Und
das ist ja angeblich, wenn es gelingt, kostet es nur ein Zehntel oder Zwanzigstel von den bisherigen.
Sie haben völlig recht. Ja. Und aber war große Arbeit dahinter. Wirklich eine große Arbeit.
Danke. So, da vorne haben wir noch. alles klar. Dann noch, bitte.
Sie haben uns kurz einmal das Periodensystem der chemischen Elemente gezeigt. Und es gibt also diese klassischen Mischungen aus den 3er- und 5er Gruppen.
Ja.
Gallium, Arsen, Gallium, Stickstoff. Jetzt gibt es aber zum Beispiel in der Dreiergruppe Bor, Oh ja. Wird das auch verwendet oder gibt es
zum Beispiel, wir oder Kollegen mehr, ja. Ja, was wir machen, Galliumnitrit mit Eisen. Das ist, war auch etwas Neues. Nicht viele haben mit Eisen in Galliumnitrit gearbeitet. Oder es gibt viele Kollegen, die mit Bismut arbeiten jetzt, auf andere Gründen. So, es gibt Probleme manchmal, weil die Quellen sind nicht, weil sie neue Materialien. So manchmal die Quellen sind nicht sauber genug. Und das ist ein Nachteil. Zum Beispiel, sie haben drin zu viel Kohlenstoff oder zu viel Sauerstoff. Und das macht, dass das schwierig ist. Vielleicht sie schaffen zum Wachsen, aber dann, sie haben nicht die optimale Bauelemente. Aber man sollte die ganze Mendeleev-Tabelle durchprobieren, wirklich, ja. Weil wir wissen nicht, welche sind wirklich die optimalen Materialien. Und man sollte sich nicht beschränken. Und es gibt viele Arbeiten mit den komischsten Dingen. Ich habe Kollegen in England zum Beispiel, sie haben Galliumnitrit mit Chrom angefangen. Nur Chrom ist auch eine, theoretisch, man erwartet wunderschöne magnetische Eigenschaften, aber Chrom in Galliumnitrit zu wachsen ist sehr schwierig. Hat die Tendenz, Chrom mit Chrom zu gehen. So was sie wachsen ist, sind Chrom-Tropfen in Galliumnitrit. Ist nicht Galliumnitrit mit Chrom dotiert, ist nicht homogen verteilt. So, es gibt viele, man muss sehr viel probieren, aber man sollte das machen, auf alle Fälle. Ja.
Wenn Sie noch eine zweite Frage gestatten, also diese magnetischen Materialien wie Eisen oder Mangan oder Chrom wäre ja auch was Magnetisches, die werden aber dann sozusagen nur feinatomar hineindotiert. Ja. Aber da sind sie ja dann eigentlich nicht magnetisch.
Oh, per se sind nicht magnetisch, wenn sie sind allein, aber wenn sie in einen Ableiter sind und noch besser, zum Beispiel Mangan in Galliumnitrit. Wir möchten, dass Mangan in Galliumnitrit, diese berühmten Spins, ferromagnetisch sind, dass sie so bald alle so orientiert sind. Aber sie haben nicht, wenn ein Mangan da ist und der andere Mangan ist dort, sie sind so. Ja? Aber wenn sie in Galliumnitrit sind und sie geben zum Beispiel mehr Löcher sind negative Elektronen, ja. Sie geben Löcher, ja. Und diese Löcher helfen, es gibt Mechanismen, die machen, dass diese Mangan spricht mit anderen Mangan. Und dann werden ferromagnetisch.
Also es gibt solche komische Effekte. Die Löcher stellen sozusagen eine Fernordnung zwischen diesen.
Ja, genau. Nicht so fern, weil wirklich sie bewegen sich. Ist nicht so fern. Ist nicht das Beeinflussen nur. Aber wirklich, sie bewegen sich. Und dann machen, dass die zwei Mangan wirklich ein miteinander sprechen. Und dann, wenn dieses Mangan ist. Wenn wirklich in eine von diesen schönen Stellen ist, dann die zwei Mangan sprechen so. Manchmal, wenn sie in andere Stellen, sie sprechen leider so. Ja, so sie werden antiferromagnetisch. Das mögen wir nicht wirklich. Aber vielleicht auch schon.
Und wie viel Prozent? Ja. Wie viel Prozentanteil ist dann zum Beispiel so Mangan oder?
Mangan, wir schaffen bis 10%. Verteilt, homogen verteilt, bis 10%. Wenn Sie mehr als 10% geben, und es ist schon nicht so einfach, wenn Sie mehr als 10% geben, dann fängt wieder an, Mangan mit Mangan zu gehen und nicht mehr homogen verteilt zu sein.
Meine Frage war eigentlich in die Gegenrichtung. Also wenn ich immer mehr verdünne und verdünne, wie weit schafft man das dann durch dieses kohärent schaffende Löcher, dass das noch ferromagnetische Eigenschaften hat?
Ja, wenn Sie alleine sind, dann mehr Sie verdünnen, mehr Sie müssen Löcher geben. Das heißt, weniger Mangan, mehr Magnesium. Und wir haben dort eine Grenze. Wie viel Magnesium schaffen wir rein? Alles klar. So, es gibt eine, ja.
Okay, danke. Gut, gibt's sonst? Bitte. Entschuldigung, eine Sekunde. Das ist immer schwierig. Wenn Sie gerade reinsprechen, bitte.
Sie bekommen bekommen das Galliumnitrit geliefert, ja? Sie
Nein.
stellen das nicht her,
oh,
selbst,
doch.
Ja?
Doch.
Ich
ja.
meine, als Physikerin.
Ja, ja, aber so, wir,
Labor.
Ja, wir sind Fullspektrum Physiker, ah. ja? So, wir erstellen wirklich die
Sie
Strukturen.
Das mal, das
wir machen das und wir machen die ganze Physik
und
dahinter.
Gallium ist ja auch nicht unbegrenzt verfügbar.
Sie haben völlig recht. Ist auch nicht
Was
unbegrenzt.
Machen Sie dann?
Ja.
Ich meine, Indium
ja, dann,
geht nicht.
Ja, ja, Sie haben völlig recht. Aber es sollte ein bisschen länger als Indium dauern. Und dann, aber wichtig ist, dass wir wissen, diese Materialien mit diese Eigenschaften funktionieren so. Und dann wir werden ja, einen Weg finden, um Gallium zu ersetzen. Ja, das haben wir sind, ist
das
bewusst,
synthetisieren
ja.
Synthetisieren Sie richtig?
Ja, ja.
Galliumnitrit?
Ja, wir haben die Quellen und wir haben diese Maschinen, die Sie gesehen haben. Und auf diese unsere sogenannte Substrate, weil wir brauchen etwas, auf was wir Galliumnitrit wachsen. Ja, ja. Und wir wachsen auf Saphir, auf diese Saphir, wir wachsen Galliumnitrit, ja. Wir tun das.
So, hier vorne jetzt noch eine Frage, bitte.
Ist wahrscheinlich eine sehr laienhafte Frage. Aber wenn man so viel Galliumnitrit hat, dass es mit freiem Auge sichtbar ist, wie schaut das dann aus?
Also so viel, dass es kommt darauf an, wenn Galliumnitrit ganz alleine ist, auf Galliumnitrit ist sehr schwierig, Galliumnitrit ganz alleine zu wachsen. Ist wirklich, sie brauchen einen ganz, ganz hohen Druck. Aber es gibt Leute, die das machen ganz kleine, klein und ist transparent. Ja? Das, sie sehen so wie ein transparentes Kristall. Ja?
Bitte? Wie Bergkristall oder Glas? Oder?
Ja, so wie nicht wie wie kann ich sagen, wie ein Saphir, aber reines Saphir. So ist auch schwierig, ist transparent einfach. Nur große Kristalle Galliumnitrit, und das ist eine von den Schwierigkeiten, die wir haben. Wir müssen immer auf was anderes wachsen. Und das macht das Leben nicht so einfach. Aber das ist für praktisch alle Materialien so. Nur Silizium funktioniert wunderbar. Man kann wirklich Silizium von vorne an machen. Ja? Silizium aus Silizium. Ja.
In rauen Mengen.
Ja.
Warum ich eigentlich zu Hause die LED-Lampen reinschraube, ist eigentlich der höhere Wirkungsgrad. Gibt es da Erfahrungen, wie weit es sich der Wirkungsgrad steigern lässt?
Wenn Sie gehen, es gibt Konferenzen und Workshops, ja, wo die ist mehr in Richtung Engineering das. Ja. Es gibt jetzt die viele Kollegen, aber mehr von der Engineering-Seite, die wirklich die probieren diese Gallium, die Wirkung und die wie effizient ist Galliumnitrit, ja, alles zu verbessern. Und das, ja, wir gehen technisch jetzt. In alle diese Materialien, und Galliumnitrit ist nicht so schlecht, aber in viele Halbleiter, sie schaffen sehr einfach N-Typ oder P-Typ machen. So, mehr Elektronen zu geben oder mehr Löcher zu geben, aber in eine Richtung. In ganz wenige, sie schaffen beide. Und in Galliumnitrit ist so, ist sehr relativ leicht, viel mehr Elektronen zu geben und ein bisschen schwieriger, mehr Löcher zu geben. Und um wirklich effiziente Bauelemente zu machen, sie brauchen beide. So, das ist eine Grenze, die wir haben, aber das ist mehr Engineering-Arbeit, wirklich wird verbessert und verbessert und verbessert. Und dann die Kristallwachstum, da ist sehr wichtig. Ja? So, die Quellen werden reiner und reiner, auch die Maschine, mit der wir die Kristalle erstellen, werden besser und besser. Und vor 20 Jahren, man konnte nicht denken, Galliumnitrit mit so wenigen Defekten ja, zu erstellen. So, aber die, man muss in dieser Richtung arbeiten, in dieser Dotierung. Ja? Ein Typ, P-Typ. Und das wichtig, das zu optimieren.
Frau, vielleicht eine zweite Frage. Sie haben Graphen erwähnt. Graphen ist angeblich der Stoff der Zukunft.
Ja.
Manche Börsengurus sagen ja schon, gewisse Firmen gibt es ja schon extra. Oh, ich habe einen Forschungsauftrag in Deutschland, glaube ich.
Ja.
Wer da irgendwie investieren will, ja, der ist sicher auf der sicheren Seite. Forschen Sie da auch in der Richtung?
Nein, weil zu viel. Es gibt, Sie wissen, genau in 2013 die EU hat 1 Billion Euro zu 2 Projekte gegeben. Eines ist Graphen und der andere ist der Human Brain. Und in beide sind 15 Länder und 200 Forschungseinrichtungen beteiligt. So, ich würde sagen, macht nicht wirklich Sinn, dass wir auch in diese Richtung gehen. Es gibt wirklich die beste Leute in der Welt. Und Graphen macht kein Licht auch das.
Ja. Sie haben in einem von Ihren Bildern dieses Indium Nitrit, dann Galliumnitrit und das Aluminiumnitrit vorgestellt mit den 3 verschiedenen Energielücken und daher entsprechend auch den Farben oder unter Anführungszeichen den Farben, die diese Dioden emittieren. Und kann man das jetzt so interpretieren, wenn man das stöchiometrische Verhältnis ändert, dass man sozusagen die Energielücke und damit auch die Farbe durchstimmen kann?
Genau. Genau.
Gibt es dafür irgendein Handwaving-Argument, warum das so funktioniert?
Ja, weil was sie machen, sie ändern diese Höhe, ja, wo die Elektronen angeregt werden. So in Aluminiumnitrit, sie machen der große Sprung, ist fast Aluminiumnitrit ist eigentlich fast ein Insulator. Weil diese Elektronen, sie müssen einen Riesensprung machen und ist nicht so einfach. So ist fast ein Insulator, sehr schwierig da oben zu kommen. Aber dann, sie gehen ein bisschen runter. Beim Galliumnitrit, sie sind bei 3,2 bei Raumtemperatur, Bandlücke. Beim Indiumnitrit, war eine große Arbeit. Welche ist die Bandlücke von Indiumnitrit? Jahre und Jahre Forschung. War eine Schule, hat gesagt, die ist 1,2 Elektronvolt. Die andere Schule ist 0,7 Elektronvolt. Das Problem war, ist nicht so einfach, Indiumnitrit zu erstellen, weil Indium hat auch die Tendenz, und das ist bekannt, hat die Tendenz zusammenzugehen. So, diese Indiumnitrit, was die Leute hergestellt haben, war nicht wirklich homogen. Indiumnitrit war Nitrit mit Indium. So, mit so Tropfen von Indium drinnen. So war nicht wirklich. Jetzt ist irgendwie festgestellt, dass 0,7. Ja, aber sie machen das so, sie machen verschiedene Sprünge.
Ne? Also man kann sozusagen die Energielücke kontinuierlich über die Stöchiometrie durchstellen.
Ja, idealerweise. Ja.
Wenn man es technologisch...
Idealerweise, ja.
So. Gibt es noch weitere Fragen? Oder alle glücklich? Ja, sieht so aus, als wären die Fragen des Publikums beantwortet. Meine Frage an Sie wäre noch, wohin geht Ihre Reise nun weiter? Was sind Ihre nächsten Schritte?
Meine nächsten Schritte sind wirklich die zwei Welten zu kombinieren. Die zwei in der Zwischenzeit. So wirklich die magnetischen Eigenschaften und die optischen Eigenschaften in kleine Bauteile. Und wir haben schon gesehen, dass wenn wir die zwei kombinieren, wir haben auch die Möglichkeit, in Richtung dieser Infrarot zu gehen. Ja? So, wir gewinnen zwei Dinge, wenn wir das machen. Wir machen dieses Spektrum breiter und wir haben zusammen die zwei Eigenschaften, die magnetische und die optische. Mhm. Und, das ist der nächste Schritt, ja.
Also zu den optischen und magnetischen Momenten, also es wäre sozusagen denkbar, damit ich es nochmal für mich runterbreche, dass Sie sozusagen Logikteile wie einen Chip bauen können, der zugleich zum Beispiel auch Licht aufgrund dieser Logik zum Beispiel steuern könnte,
ja,
theoretisch.
Ja,
okay,
ja.
Also wirklich so optoelektronische.
Wir wissen, dass wir wollen so wie kleine Bauelemente, die alles machen oder so viel wie möglich machen.
Mhm.
Und dass wir können auch wie möglich nicht mit riesen Magnetfelder oder mit riesen Felder, elektrische Felder anregen, sondern mit kleinen externen Änderungen. Also dass wir können wirklich auch Energie sparen. So effiziente und flexible Bauelemente. Und wie der Herr gesagt hat, man muss wirklich nicht beschränkt sein. Es gibt nicht nur Silizium, es gibt nicht nur Galliumnitrid, es gibt die Kombinationen von verschiedenen Materialien. So. Und viel geht über Materialforschung eigentlich. Und dann die Physik ist sowieso da hinten und wunderschöne Physik normalerweise.
Ja, haben Sie das an Zeithorizont oder ist das wirklich ganz offen, weil es ist ja eine Grundlagenforschung?
Diese Grundlagenforschung ist sehr schwierig. Wenn ich sage, in 5 Jahren, wir werden funktionierende Bauteile haben, ich kann nicht sowas sagen. Kann sein, dass in 3 Jahren ist, kann sein, ist in 20. Bei Graphen, Sie haben nicht gewusst. Sie haben das entdeckt und nach 2 Jahren waren die Bauelemente da. Bei anderen Dingen, Galliumnitrid, vor 40 Jahren wurde erst in Polen hergestellt und wurde weggeschmissen, weil die Leute haben gedacht, dieses Material ist schlecht, ist voller Defekte. Dann sind die Japaner gekommen mit Professor Nakamura und er hat gesehen, macht wunderschönes Licht, ist egal, ob voller Defekte, es funktioniert. So hat er ist alles hat sich verspätet. Man konnte das haben vor 40 Jahren angefangen.
Ja, Theorie ist inzwischen alt. Bitte. Wir haben noch eine Frage hier vorne. Bitte.
Nein, ich glaube, meine Frage hat sich eigentlich jetzt schon beantwortet. Sie haben gesagt, Sie forschen im Grundlagenbereich. Ich wollte nur fragen, weil Sie haben zuerst erwähnt, man kann auch Transistoren herstellen mit hoher Leistung und hoher Schaltgeschwindigkeit. Hoher Leistung ist mein Begriff, hoher Schaltgeschwindigkeit, ich glaube, Transistoren so 30 bis 50 Nanosekunden ist dann eh schon sehr schnell. Ja. Wie weit kann man da runtergehen?
Das ist wirklich wirklich nur rein theoretisch.
Das heißt, das hat mich jetzt auch interessiert als Materialeigenschaft oder als Eigenschaft dieser Transistoren zum Beispiel. Das heißt, die sind relativ, also Sie haben gesagt, in der Hitze werden sie auch sehr stabil, aber gilt das zum Beispiel auch für magnetische Felder? Sind die auch isoliert von ihrer Umgebung in irgendeiner Form? Oder?
Magnetische Felder, also wäre ja auch sehr interessant, wenn dann kommt drauf an, wie diese, was drinnen ist dann, wenn Sie mit, was Sie wollen. Wenn magnetische Elemente drinnen sind, dann sie werden zu magnetischen Feldern sensitiv sein. Ja? Ja. Aber das ist vielleicht der Vorteil. Das ist vielleicht was sie wollen. Aber sicher für die in der Temperaturbereich, dass dieses Material ist extrem stabil.
Ja, dann sieht es momentan so aus, als hätten wir keine Fragen mehr. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch hier sind, vielleicht für informelles Gespräch.
Ja, ich werde noch ein bisschen da bleiben.
Genau, dann würde ich jetzt sozusagen so frei sein, schon um diese Zeit ausnahmsweise, dass wir den informellen Teil übergehen, vielleicht noch gemeinsam ein Getränk nehmen, miteinander plaudern. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für den sehr interessanten Vortrag. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren.
Für den schönen Abend. Vielen Dank.
Ich darf ganz kurz noch 2 Dinge ankündigen, und zwar die nächste Woche am Montag findet eine Exkursion statt, und zwar von dem Projekt Interkulturelle Stadtteilexkursionen mit den Kulturlotsinnen. Ist ein sehr interessantes Projekt, wenn es interessiert, auch sozusagen andere Bürger aus anderen Kulturen aus unserer Stadt kennenzulernen, die Ihnen den Blick, den Sie erfahren, in dieser Stadt zeigen können. Bestimmt auch Dinge zeigen, die Sie so noch nicht vorher gesehen haben. Wenn Sie da mitmachen wollen, wäre es wichtig, dass Sie sich anmelden. Sie können das hier gleich neben dem Gästebuch machen. Das ist eine Liste, wo Sie Ihre Kontaktzahlen oder auch E-Mail hergeben können, damit Sie sozusagen eingetragen sind für die Teilnahme. Ansonsten gäbe es die Möglichkeit, an frau.martina.hemmel@keplersalon.at eine E-Mail zu schicken, wenn Sie sich noch überlegen wollen. Ich schätze, das liegt auch hier auf, dass man es jetzt aufschreiben kann, oder die Adresse, genau, liegt auch dabei, wenn Sie es mitnehmen wollen. Ich freue mich darauf, Sie am Montag, den 24. Juni, wieder begrüßen zu dürfen, zu dem sehr spannenden Thema auf der Suche nach der zweiten Erde. Es werden wahrscheinlich viele schon mitbekommen haben, dass wir momentan im Wochentakt mit Sensationen aus dem Bereich der Exoplaneten sozusagen begeistert werden. Und wir haben da Johannes Leitner, der Projektwissenschaftler beim ExoLife Universität Wien dabei ist und einige Fragen dazu mit uns erörtern wird und sehr viele Antworten wahrscheinlich auch geben kann. Zwei Wochen später, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es dann nochmal einen weiteren Teil zum ähnlichen Thema, aber das entnehmen Sie dann im neuen Programm, das jetzt dann demnächst erscheint. Also es wird bald in Ihren Briefkästen zu finden sein, sofern Sie sich angemeldet haben beim Kepler-Salon Newsletter. Gut, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch, würde mich freuen, wenn Sie noch ein bisschen hierbleiben, vielleicht noch ein bisschen mitreden und wünsche Ihnen auch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.